Mal gucken. Eigentlich wollte ich meine Predigt anfangen mit der König kommt, aber ich fange jetzt an mit das Bild kommt. Johannes, wo bist du? Jetzt. Okay, jetzt gucken wir mal. Es ist noch nicht das Bild, was ich erwarte. Jetzt gucken wir mal, wenn ich jetzt hier starte, dann müsste es ja eigentlich wunschlos glücklich. Jetzt. Sehr gut. Das ist das richtige Bild. Braucht euch nicht wundern. Der König kommt. Der König kommt. Rufe gellen durch die Straßen. Von überall her kommen die Menschen gelaufen. Allen voran natürlich die Kinder, die sich durch die Beine der Großen so ein bisschen durchzwängen, um auch wirklich alles ganz genau sehen zu können. Aus erster Reihe. Da kommt er. Alle schauen jetzt in diese eine Richtung. Und dann kommt er. Immer näher. Doch plötzlich geht ein Raunen durch die Menge. Der bleibt stehen. Genau an der Stelle, wo diese Menschen sind. Und was jetzt? Was passiert jetzt? Mit was müssen sie denn jetzt rechnen? Jetzt kommt er auch noch genau auf sie zu. Tja, wenn der König kommt, dann wird auf jeden Fall etwas passieren. Wie empfangen wir ihn? Mit offenen Armen oder aufgefahrenen Geschützen? Wer ist dieser König, der da erwartet wird? Er heißt Jesus Christus. Er ist Gottes Sohn. Ihn verkündigen wir auch heute Morgen. Szenenwechsel. Was ganz anderes. Paulus und Barnabas sind in Antiochien unterwegs, in Pisidien, das ist in der heutigen Türkei, und bereiten dort auf Wunsch vom Synagogenvorsteher die Menschen auf das Evangelium vor. Sie berichten vom Plan Gottes, dem Warten auf den Retter, den Erlöser, Jesus Christus. Und in Apostelgeschichte 13, Vers 33 lesen wir, das ist die Predigt von Paulus und Barnabas, und wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Paulus verwendet also diese Stelle aus dem Alten Testament, um die Einheit von Jesus Christus mit dem im Alten Testament angekündigten Erlöser zu begründen. Er zitiert Psalm 2 und sagt, das, von dem wir dort lesen, das ist der Jesus, von dem wir euch predigen. Dieser Erlöser, von dem im 1. Mose 3 schon angekündigt wurde nach dem Sündenfall, später dann bei Abraham und seinen Nachfahren und dann auch immer wieder bei den Propheten. Diese von Paulus verwendete Brücke, die soll auch uns überleiten zu unserer heutigen Betrachtung von Psalm 2. Dieser Psalm folgt ja nun mal auf Psalm 1 und ich wollte euch ja immer wieder in loser Folge die Psalmen gerne näher bringen. Tja, letzte Woche haben wir hier eine Trostbotschaft gehört von Manuel. Heute wird es eine Lehrpredigt und dafür möchte ich euch schon einmal um Verzeihung bitten, falls ihr etwas anderes erwartet hättet. Wir lesen den Psalm 2. Jetzt gucken wir mal, ob das Ganze hier funktioniert. Noch nicht. Oh, das war zu viel. So, genau. Psalm 2. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Der überlegt hier immer zweimal, ob er das nächste Bild zeigt. Okay. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Tja, im Psalm 1, da hatten wir uns ja nach dem Fundament des Lebens, mit der Frage nach dem Fundament des Lebens beschäftigt. Und diesen Anspruch, das Fundament zu sein, hat uns das Wort Gottes gestellt. Und wir waren jetzt eingeladen, darauf einzugehen. Und im Psalm 2 erfahren wir jetzt die Reaktion der Völker auf diese Bedingungen Gottes und wie Gott seinerseits darauf reagiert. Die Predigt ist überschrieben mit dem Titel »Der vergebliche Widerstand gegen Gott« oder »Wie bereite ich mich auf die Rückkehr von Gottes Sohn, dem König der Könige, vor?« Ich lade euch ein, dass wir nochmal beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Unser Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gibst, dass wir darin Wahrheit, Weisheit, Trost, Ermahnung und auch vieles mehr entdecken können. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass dein Wort heute groß wird und dass du mir deine Worte in den Mund legst. Herr, segne bitte uns als Hörer und mach uns zu Tätern deines Wortes. Amen. Noch einmal kurz die Überleitung vom Psalm 1, denn die Psalmen sind viel mehr miteinander verbunden, als ihr euch das vielleicht vorher vorgestellt habt. Was war denn die Ausgangslage? Wie haben wir Psalm 1 beendet? Da ging es darum, wohl dem, der sich an Gottes Wort hält. Ja, das waren da so die Dinge. Und es gab einen Absolutheitsanspruch, nämlich das Wort Gottes hinsichtlich Wahrheit. Das heißt, das Wort Gottes ist hinsichtlich Wahrheit absolut und auch Nutzen. Aber was ist jetzt denn mit den Leuten, die damit nichts zu tun haben wollen? Wenn ihr nochmal kurz ein bisschen zurückblättert, dann seht ihr im ersten Psalm in den Versen 5 und 6 eine Warnung vor diesen falschen Leuten. Und ihr seht auch das Ergebnis dieses Lebens, das nicht vom Wort Gottes geprägt und gelenkt ist. Und was jetzt folgt, das ist blanker Widerstand und nachfolgendes Gericht, auch im Psalm 2. Der zweite Psalm ist eigentlich mit dem Psalm 1 eine Einheit. In manchen Skripten ist es sogar so, dass Psalm 1 als eine Einleitung beschrieben wird und der Psalm 2 als erster Psalm. Aber die meisten sehen das so, wie wir es auch in unserer Bibel stehen haben. Auf jeden Fall ist das eine Einheit, diese beiden Psalmen. Beide haben einen lehrhaften Charakter und sind nicht als ein geistliches Lied oder ein Gebet zu Gott betrachtet, sondern sie wollen uns helfen, die Psalmen überhaupt richtig einzuordnen. Und ich möchte euch nochmal ganz kurz nur die Unterschiede, aber auch diese Verbindungspunkte aufzeigen dieser beiden Psalmen. Wir haben da auf dieser Folie, die ich nur kurz behandeln will, die Verschiedenheiten, aber auch das, wo wir sehen, dass es zusammenpasst. Psalm 1 ist ein Lehrgedicht und Psalm 2 ist auch ein Lehrgedicht, aber es ist ein messianischer, ein prophetischer Psalm. Und im Psalm 1 könnt ihr gucken, das beginnt mit der Glückseligkeit und der Psalm 2, er endet mit der Glückseligkeit. Da ist wie eine große Klammer drumherum. Im Psalm 1, da hören wir die Bedingungen für den Segen Gottes. Das ist nämlich, wenn wir uns unter Gottes Wort unterordnen, wenn wir uns unter ihn und sein Wort unterordnen. Und im Psalm 2 sehen wir die Antwort des Menschen auf diese Bedingungen, nämlich Aufstand gegen sie und den Himmel. Es wird in beiden Psalmen dieses Wort Hagar verwendet, sinnen. Und im Psalm 1 sehen wir, dass es verwendet wird mit glückselig der Mann, der über Gottes Gesetz sinnt. Und im Psalm 2 ist es die Torheit, die wider den Herrn und seinen Gesalbten sinnt. Im Psalm 1 sehen wir die zwei einzigen Wege, die ein Mensch gehen kann und im Psalm 2 die zwei einzigen Reiche, in denen er leben kann. Im Psalm 1 geht es um die Unterordnung unter Gottes Wort und im Psalm 2 um die Unterordnung unter Gottes Sohn, der ja von sich auch sagt, das Wort Gottes, dass er das Wort Gottes ist. Beide sind von David geschrieben, wobei beim Psalm 1 vermutet man es, beim Psalm 2 haben wir eine Quelle. Und es ist im Psalm 2 die erste Erwähnung des Messias in dem Psalm. Benedikt Peters schreibt zusammenfassend: Der Sünder sucht Wege und Gründe, um sich von Gottes Forderungen loszuwinden und will sich und anderen einreden, man könne und solle die Herrschaft des Himmels endgültig abwerfen. Und dieser Behauptung wollen wir jetzt anhand des Textes auf den Grund gehen. Ich danke Benedikt Peters, der mir ein bisschen mit der Gliederung geholfen hat und ansonsten da auch das ein bisschen eingeleitet hat. Ja, erster Punkt, die Nationen toben. Da geht es um die Verse 1 bis 3, und zwar im zweiten Psalm. Wenn man den ersten Psalm liest, so könnte man ja leicht sagen, dass es eigentlich einen guten Weg für den Menschen gibt. Wir haben ja das festgestellt, im Psalm 1 steht, das ist der richtige Weg, und eigentlich könnten doch bitte alle Menschen sich für diesen Weg entscheiden. Doch was wir feststellen ist, dass es halt oft das Gegenteil ist. Die Menschen entscheiden sich bewusst gegen Gott, gegen sein Wort, gegen seinen Anspruch, Schöpfer und Lebensherr zu sein, unabhängig von allen Segnungen, denen sie sich dann entziehen. Sie wählen den Weg Kains. Und was mich noch viel mehr erschrecken lässt, das ist keine Frage von Intellekt und Macht, denn dort wird nicht davor Halt gemacht. Nicht nur die einfachen oder umgangssprachlich, sage ich mal, die dummen oder naiven Leute, die nicht nachdenken, tun das, diesen falschen Weg wählen, sondern auch die in Amt und Würden, Menschen in Leitungsfunktionen, Menschen mit Verantwortung, mit hoher Sozialkompetenz und auch Menschen mit hohem Einfluss. Bei ihnen wird es halt am deutlichsten sichtbar, weil sie im Leben anderer durch ihre Entscheidungen, durch ihre Reden und Taten besonderen Einfluss haben. Und diese haben sich jetzt verschworen, gegen Gott zu rebellieren. David kann das nicht nachvollziehen, aber er nimmt dies natürlich zur Kenntnis. Warum toben die Nationen? Übrigens die einzige Stelle, wo dieses Wort toben im Alten Testament vorkommt. Warum kämpft das Establishment für Eitles, für Vergängliches und nicht für ewige Werte? Ewige Werte wie Wahrheit, Gottesfurcht, Liebe zu Christus, Liebe zu Gottes Wort. Und vielleicht bist du auch im Kampf gegen Gott. Verwendest du, oder soll ich gleich sagen, verschwendest du deine Zeit mit Dingen, die in ein paar Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr zählen? Eitle Dinge, wie wir hier im Psalm lesen, wie die Bibel es nennt. Oder hat Gott bei dir vielleicht sogar schon verloren und du kämpfst alleine weiter gegen das Leben, gegen die Menschen, gegen das Gute? Was wurde auf dieser Erde schon gekämpft? Und jetzt nochmal zurück zu diesen Menschen, diese Leute, Völker, Länder schmieden gemeinsame Bündnisse, um ganze Sache gegen Gott zu machen. Noch viel mehr aber gegen Gottes eingesetzten König. Das ist nämlich die Bedeutung des Gesalbten, ja, von Gott berufen und eingesetzt, voll von ihm unterstützt. Sie sagen, wir wollen diese Herrschaft nicht Gottes. Wir wollen nicht diese Herrschaft Gottes. Wir wollen frei sein. Wir wollen unser eigenes Ding machen. Wir wollen nicht nach Gottes Maßstäben leben. Wir beschließen das jetzt und wir machen das auch so. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und das so zu sagen, ist doch jedermann gutes Recht, oder? Aber in Römer 9 lesen wir in einem anderen Zusammenhang über das souveräne Handeln Gottes, über seine Geschöpfe, die Menschen, Römer 9, Vers 20 und 21. Ja, freilich, o Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Wenn Gott unser Schöpfer ist, dann hat er das Recht auf seine Geschöpfe. Und wer diesen Schöpfer wahrhaftig sucht und kennenlernt, wird von seiner Liebe, Barmherzigkeit, Güte und Treue überwältigt sein. Er wird diese Rolle gerne Gott geben. Aber falls du das nicht sagen kannst, dann mach dich auf die Suche nach diesem Gott und frage ihn alles. Bitte ihn, sich dir zu erkennen zu geben. Er wird es definitiv tun. Aber der Widerstand gegen Gott, er ist so alt wie die Menschheit. Gott gab dem von ihm geschaffenen Menschen in seiner Wesensnatur mit, dass er, also der Mensch, souveräne Entscheidungen über sein Leben treffen darf. Begrenzt allein durch seine Menschlichkeit, also seine physischen und psychischen Möglichkeiten. Aber allein damit, das reicht schon, können wir uns gegen Gott entscheiden. Aber jetzt erlaube mir mal, dass ich im Folgenden das Allgemeine der Mensch ersetze durch du bzw. wir. Also, weil du Entscheidungen für dein Leben treffen kannst, allein deswegen kannst du dich gegen Gott entscheiden. Und wir haben das immer wieder getan, im Großen und im Kleinen. Ich erspare mir jetzt die Beispiele. Dabei machst du oder machen wir meist unbewusst mit dem Widersacher Gottes ganze Sache. Satan, der Teufel, hat großes Interesse daran, dass sich die Menschen, dass wir uns gegen Gott und auch gegen dessen Boten, gegen seinen Gesalbten, das ist Jesus Christus, wenden. Christus ist griechisch, heißt auf Hebräisch Maschiach oder Messias, auf Deutsch Gesalbter. Jesus Christus ist der Gesalbte Gottes. Satan hat schon immer versucht, ihn in seinem Werk, Christus in seinem Werk zu be- oder vielleicht noch viel mehr auch zu verhindern. Und dazu hat er Menschen gebraucht, hat diese in ihrer Auflehnung gegen Gott bestärkt, bestätigt, beschützt und ihnen Kraft und Macht gegeben. Nur einer war größer, Gott selber. Er ließ dies zu und deswegen wird er auch letztlich triumphieren, über alle Versuche gegen Gott den Sieg zu erringen, gegen alle Versuche den Aufstand gegen Gott zum Sieg zu verhelfen. Und wie oft wurde das schon versucht? Ich möchte euch ein paar Beispiele nennen. Die Menschheitsgeschichte ist voll an Personen, die sich gegen Gott aufgelehnt haben, die getobt haben. Widerstand gegen Gott war immer da und er wird es bis zu einem ganz bestimmten Tag weiter sein. Der Widerstand gegen Gott, der ist laut, der ist brutal, der ist gemein. Und er fußt auf menschlichen Bündnissen und einer tiefen Ablehnung gegen Gott. Das geht schon im 1. Mose los, Kapitel 4 und 5, da lesen wir von Lamech, der Gewalt und Rache in Selbstjustiz geübt hat und nicht Gott hat Gerechtigkeit walten lassen. Pharao hat alle männlichen Kinder töten lassen, zumindest hat er es versucht. Ja, 2. Mose 5, Vers 2. Und das war ein Angriff Satans auf Gottes Volk. König Ahab, er kämpft als König in Israel gegen den Propheten Elia und er hat fremde Götter. Oder Haman, der das ganze jüdische Volk auslöschen möchte, eine teuflische Strategie, um den Messias zu verhindern. Herodes, der Kindermord in Bethlehem, ja, wo er wirklich ja gegen das kämpft oder beziehungsweise sich gebrauchen lässt, was in Micha 5, Vers 2 verheißen wurde. In Bethlehem wird der Retter geboren werden. Nero, er hat gegen die Christen gekämpft und auch in der Neuzeit Hitler, Stalin, Mao, viele andere mehr und die heutige Christenverfolgung in vielen anderen Ländern. Es wurde schon immer gegen Gott gekämpft. Und ganz besonders, wenn wir mal so einen Spot auf einen Punkt der Welt- und Zeitgeschichte lenken lassen, dann war das an einem Frühlingspassafest vor fast 2000 Jahren. Da versammelte sich das führende Volk in Israel, um gegen den Gottessohn diesen Kampf auszuführen. Immer wieder lesen wir vom Plan, Jesus zu töten, weil dieser nicht gewünscht war. Weil sein Anspruch auf die Rolle des Gesalbten Gottes an den Machtverhältnissen und am Lebensstil der Obersten rüttelt. Und heute ist es nicht anders als damals. Die vor kurzem angesprochene Debatte um die Inschrift am Berliner Stadtschloss geht in die gleiche Richtung. Ich nenne euch hier ein paar Quellenangaben, wo ihr sehen könnt, mit welcher Vehemenz gegen Jesus gekämpft wurde. Fassen wir nochmal zusammen. Der Aufstand der Menschheit gegen Gott ist so alt wie der Sündenfall und entspringt Satans Plan, zuerst das Kommen des Messias zu verhindern, wegen Misserfolg, anschließend sein Werk am Kreuz, dann letztlich so viele Menschen wie möglich gegen Gott aufzubringen und dessen Kinder zu bekämpfen. Und diesen schweren Widerstand gegen Gott hat auch schon David erkennen müssen, der den zweiten Psalm verfasste. Das könnt ihr in Apostelgeschichte 4, Vers 25 nachlesen. Da wird nämlich genau das auch wieder zitiert. Doch David wurde im Gleichen klar, dass niemand und nichts gegen Gott siegen kann. Die Menschen dieser Erde, sie fordern Freiheit. Freiheit von göttlicher Herrschaft und sklavischer Unterwürfigkeit unter einen in ihren Augen ungerechten, intoleranten und bösen Gott, der sie an dem Erreichen der eigenen Ziele hindert und Anspruch auf Lebenszeit, Arbeitsergebnis und Geisteskraft erhebt. Aber Gott thront, Vers 4 bis 6. Muss Gott jetzt anfangen zu zittern, wenn sich alle gegen einen verbünden, die vielen gegen den Starken? Wenn man nur genug Menschen und Material in die Schlacht schickt, wird man am Ende auf jeden Fall gewinnen. Der Preis dafür spielt keine Rolle, nicht wahr? Mich erinnert das an aktuelles Zeitgeschehen und es macht mich traurig, wenn man so die Lösung einer Sache erzwingen möchte. Die Bibel sagt, in Matthäus 5, Vers 25, in der Bergpredigt, sagt Jesus, komm deinem Gegner schnell entgegen, während du mit ihm auf dem Weg bist, damit nicht etwa der Gegner dich dem Richter überliefert und der Richter dem Diener und du ins Gefängnis geworfen wirst. Will man wirklich aufs Ganze gehen, wenn man gegen Gott kämpft? Wann gesteht man sich ein, dass man der Schwächere ist? Erst, wenn alles verloren ist? Oder ist man weise genug, seine drohende Niederlage zu einem Zeitpunkt anzuerkennen, bei dem es noch nicht zu spät ist? Gott sieht diese ganzen Bestrebungen der Menschen, die sich ihm mit aller von ihm ihnen gegebenen Kraft entgegenstellen und der von ihm verliehenen Macht. Seine ganze Reaktion dazu lesen wir im Text. Er lacht und spottet über diese kleinen Anstrengungen. Vielleicht brauchen wir ein Bild. Da ist ein Elefant und er tritt auf einen Ameisenhaufen. Ja, die Ameisen wollen natürlich auf keinen Fall diesen Elefant dulden und sie klettern sofort an ihm hoch und fangen an, ihn zu beißen. Ja, der Elefant schüttelt sich kurz, aber eine Ameise, sie bleibt an ihm dran. Alle anderen Ameisen, die jetzt unten sind, die feuern diese eine Ameise kräftig an. Erwin, Erwin, würg ihn! Was für uns ein netter Witz ist. Aber das soll uns verdeutlichen, in welchen Dimensionen der Angriff gegen Gott gestartet wurde. Und die Erfolgsaussichten für die Nationen und Völker, die Könige und Fürsten, auch bei deinen und meinen Attacken, ja, sind ungleich kleiner als bei unserer Ameise Erwin. Gott bleibt auch nicht bei seinem Spott stehen. Gott ist heilig. Er wird jeden Widerstand gegen seine Person beurteilen und schließlich verurteilen. Der Tag des Herrn taucht in der Bibel immer wieder als Gerichtstag auf. Der Tag, an dem der ganze, in diesem Fall gerechte Zorn Gottes ausgegossen wurde oder werden wird. Gott hat öfter schon Gericht gesprochen. Er hat in Eden Gericht gesprochen, weil der Mensch sein wollte wie er. Doch durch die Vertreibung aus dem Paradies rettete Gott den Menschen vor einem ewig andauernden, verlorenen Zustand. Gott sprach Gericht bei Noah, weil die Menschen nach ihrem Belieben lebten. Doch Gott rettete Noah und seine Familie. Gott sprach Gericht durch die Assyrer und die Babylonier über Israel und Juda. Doch er errettete einen Überrest seines Volkes und brachte sie nach 70 Jahren zurück in ihr Land. Gott sprach auch Gericht beim bzw. nach dem ersten Kommen des Messias im Jahr 70 über das ganze jüdische Volk. Der jüdische Tempel wurde erst entweiht, dann zerstört. Die komplette Leiterschaft wurde entmachtet, getötet, in die Sklaverei verschafft. In Jerusalem gab es ein Blutbad durch die Römer. Das jüdische Volk wurde in die ganze Welt zerstreut. Doch Gott gab einem Überrest die Chance zu einem Neuanfang. Und dieser nationale Neuanfang liegt nicht einmal 75 Jahre zurück. Und Gott wird auch wieder Gericht sprechen, wenn sein gesalbter König wiederkommen wird. Schließlich hat er seinen König gesalbt, seinen König geweiht, seinen Sohn. Alle Mächtigen der Erde werden dies anerkennen und sie müssen das anerkennen, ob sie es wollen oder nicht. Nicht nur die Mächtigen, alle anderen Menschen übrigens auch. Und auch du und ich, wir werden uns einreihen, aber auf welcher Seite wir stehen, das bleibt jedem selbst überlassen. Der Seite der Gerechtgesprochenen oder der Seite der Gerichteten. Der zweite Psalm ist aber auch schön, denn er schenkt uns Erkenntnis über die Eigenschaften des Messias. Denn eigentlich weiß man ja noch gar nicht, wer ist denn dieser Richter? Wer wird denn dieser Gesalbte sein? Wie wird er aussehen, den Gott zum König bestimmt hat? Was wissen wir über ihn? Welche Rolle wird Gott ihm geben? Stellt euch mal vor, ihr lebt zur Zeit Davids. Ja, ihr kennt ihn nicht. Aber David schreibt sehr Wichtiges über ihn nieder. Schon ab dem Sündenfall von Adam und Eva steht die ganze Schöpfung unter dem Fluch des Todes, der ewigen Trennung von Gott, dem drohenden Gericht und ewiger Verlorenheit. Die Hölle ist also nur einen Schritt entfernt und die Gemeinschaft, die ewige Gemeinschaft mit dem Bösen, scheint unausweichlich und sicher. Doch Gott schenkt bereits in 1. Mose 3 Aussicht auf Rettung aus diesem Dilemma. Wir haben es gerade letzte Woche oder vorgestern im Hauskreis besprochen. Er verspricht Abraham einen, durch den alle Nationen gesegnet werden sollen. Und in diesem Glauben steht auch David, als er diesen prophetischen Psalm verfasst. Was können wir also über den Messias lernen? Das wollen wir uns im dritten Punkt anschauen. Der Messias kommt. Wir finden in diesem Psalm ein paar wunderbare Eigenschaften über den Messias und ihr dürft gerne nachprüfen, ob das, was wir dort lesen, auch sich bei Jesus erfüllt hat. Zunächst in Vers 6. Er kommt als König. Er ist ein Herrscher von Gottes Gnaden mit Charisma. Und eigentlich ist dieser Begriff bei uns, ja, wenn wir mal so die letzten 500 Jahre zurückgehen, nicht so positiv besetzt, wenn da jemand von Gottes Gnaden sich König genannt hat. Oft haben sich die Herrscher den Titel einfach mal angemaßt. Aber der Messias, er wird diesen Titel zu Recht tragen. Und er wird ihn weder missbrauchen, noch Gott durch irgendwelche fehlgeleiteten Entscheidungen in Misskredit ziehen. Natürlich, wenn man König ist, dann gehört ihm auch ein Königreich, sogar beschrieben hier. Die Enden der Erde und alle Nationen. Wow, schon ganz schön groß, gell? In Vers 7 lesen wir, dass der Messias Gottes Sohn ist. Gott selber bestätigt die Verbindung von ihm zum Messias, weil er ihn selber gezeugt hat. Er ist nicht adoptiert, sondern er entspringt seinem Wesen. Dabei ist in diesem Vers das Heute in dem Sinn zu verstehen, dass der Messias in Person von Jesus an einem historischen Tag im Leib der Maria gezeugt wurde. Es wird hier also sein Kommen in und auf diese Welt angekündigt. Und ja, der Messias wird auch ein Mensch sein. Das steht hier. In Hebräer 1, Vers 5 oder Kapitel 5, Vers 5 wird das bestätigt. Oder um es auch nochmal mit den Worten von Benedikt Peters auszudrücken, ist aber der von Gott gesalbte König, der von Gott in diese Welt gesandte Sohn, dann nimmt die Auflehnung gegen ihn eine unbeschreibliche Dramatik an. Den Geliebten des Vaters hat man verachtet. Das muss Gottes Zorn herausfordern. Vers 8. Der Messias ist Erbe. Gott wird ihm alle und alles übergeben. Wenn man heute erbt, dann denkt man vielleicht an ein großes Haus, vielleicht an zwei Häuser, vielleicht an eine kleine Firma oder was weiß ich, oder an Schulden. Aber es ist so, er erbt alle Nationen, ja die ganze Erde, das ganze Universum, das wird ihm übergeben und darüber wird er als König herrschen. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich kenne noch meine Bibel, beim ersten Mal ist das nicht passiert, da habt ihr recht, ja, das ist nicht beim ersten Kommen passiert. Aber wenn Jesus, wie er es selber schon angekündigt hatte, wiederkommen wird, dann wird er nicht als demütiges Lamm, sondern als brüllender Löwe erscheinen und sein Erbe antreten. Vers 9, der Messias ist auch Richter und Gerichtsdiener, Judikative und Exekutive in einem. Das Amt erhält er von Gott. Und selbst Richter, die heute über Menschen urteilen, wird er einmal selber richten. Da ist dieses Bild gebraucht in dem Vers von dem eisernen Stab. Das zeigt einen so ganz anderen Messias, als wir den vielleicht heute Morgen in der Mahlfeier um 9 Uhr, wo ich euch fast alle vermisst habe, gefeiert haben. Dieser Stab, ja, wenn er zum zweiten Mal kommt, wenn der zweite Advent, ja, die zweite Ankunft sein wird, dann wird er ganze Völker, ganze und jeden Menschen richten. Er kennt die Wahrheit und niemand wird ihm widersprechen, wenn er am Tag des Herrn kommt und sein Urteil fällen wird. Und der Stab wird ein Zeichen seiner Macht sein. Vers 11, der Messias ist auch ewiger Gott. Das ist vielleicht gar nicht so leicht zu lesen. Da steht nämlich in dem Vers drinne: dienet dem Herrn mit Furcht. Aber dieses Wort, was dort für Herrn steht im Text, das ist das Wort, was für Gott gebraucht wird. Und das im Zusammenhang, wo es um den Messias geht. Und deswegen ist der Messias auch ewiger Gott. Dieses Wort JHWH, was da im Hebräischen steht, wird hier direkt im Zusammenhang mit dem Gesalbten Gottes verwendet. Und deswegen werden ihm alle dienen. Er ist der Ewige, gleichgesetzt mit Gott, dem Vater, dem man genauso dienen soll, wie auch dem Sohn. Auch ihm gebührt die Ehre. Und das Jauchzen, das ist etwas, was wir heute vielleicht so ein bisschen verlernt haben. Es sei denn, naja gut, bei dem Fußballergebnis fällt einem das schwer zu üben. Aber wenn man heute jubelnd seine Freude zum Ausdruck bringt, ja, das ist Jauchzen oder seinen Dank. Und das letzte, Vers 12, er ist auch Versöhner. Der Messias ist auch Versöhner, denn er wird einen Weg für alle finden, die sich in seinem Schutz bergen. Jetzt denken wir noch mal ganz kurz an den Anfang. Der König kommt, haben wir gesagt. Und wenn du dir das jetzt vorstellst, der König kommt, was löst das jetzt bei dir aus? Ablehnung oder Vorfreude? Versuchst du in die erste Reihe zu kommen und ganz vorne zu stehen oder versteckst du dich lieber irgendwo im Hinterhof, damit er dich nicht sieht? Wird jemand erwartet, dann kann es sein, dass man sich freut. Ich hatte neulich einen Unfall und ich erwartete die Polizei. Das war dann nicht so schön. Aber man kann sich ja auch freuen. Und man kann jemand die Tür weit aufmachen. Macht hoch die Tür, singen wir im Advent. Man kann sich aber auch verbarrikadieren. Und es gibt also nur zwei Wege, wie wir auf die Ankunft des Königs reagieren. Mit offenen Armen empfangen oder Geschütze auffahren und kämpfen. Was tun die Menschen, die Jesus erwarten? Was tun die, die ihn ablehnen, die ihn verhindern wollen? Aber eigentlich ist es vollkommen egal. Eigentlich zählt nur die Frage, was wirst du tun? Ich vergleiche die Macht Jesu, die in seinem Gericht an den Menschen deutlich werden wird, mit einem Supersturm. Ein Wirbelsturm mit den Ausmaßen eines Kontinents. Höchste Windgeschwindigkeiten. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn ihr so eine Wettervorhersage bekommt, da springt ihr bestimmt sicher auf und jeder weiß, dass er irgendetwas tun muss. Tja, was tut man im Angesicht des Supersturms? Man könnte ihn natürlich ignorieren. Das ist tödlich. Du könntest dich ihm auch entgegenstellen, aber das ist entkräftend und gefährlich, denn der Sturm ist stärker. Man kann sich vielleicht ein bisschen vorbereiten, das ist kostspielig und auch unsicher, ob das reicht. Man könnte, wenn du auf dem Ozean bist, das Schiff in den oder das Segel in den Wind drehen und sich treiben lassen. Das ist richtungslos und nervenaufreibend. Und es besteht die Gefahr, dass du am Ende dann doch verlierst, weil der Sturm stärker war als das Material. Was kann man also nur tun? Die Bibel sagt uns, wende dich an den, der über den Sturm herrscht. Das ist aussichtsreich. Und kapituliere vor ihm. Das ist rettend. Aber vielleicht willst du ja lieber dich dazu entscheiden, den Sturm zu ignorieren oder sich ihm entgegenzustellen oder dich einfach nur vorzubereiten und abzuwarten oder einfach nichts tun zu lassen. Willst es einfach selber schaffen. Aber ich möchte sagen, probier es nicht, vergiss es lieber, denn das ist einfach vergeblich. Diesen Sturm, den hältst du nicht aus. Wenn sogar Soldaten im Garten Gethsemane nur aufgrund der Worte von Jesu rücklings in Ohnmacht fallen, dann sollte dir und mir klar sein, mit welcher Macht wir es hier zu tun haben. Diese kann man weder in Worte fassen, noch mit menschlichen Mitteln bändigen. Gottes Gericht hat Endgame-Charakter. Danach braucht es kein zweites. Aber sehen wir auch das Rettungsangebot? Siehst du es? Hörst du es? David hat das auch erkannt. Deswegen gibt er nur einen einzigen Rat und begründet dies auch in den letzten Versen. Vierter Punkt, Ruf zur Umkehr. Verse 10 bis 12. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. So lautet der 10. Vers. Und das sollen sie tun, weil sie anerkennen, dass Jesus alle Macht über diese Erde gegeben ist. Über alle Reiche, über alle Richter. Er ist der König der Könige, der Richter der Richter, der Herr der Herren. Dem Herrn dienen, sich über ihn laut freuen, ihn küssen, das hat jetzt nichts irgendwie mit rosa Herzchen zu tun, sondern das ist hier ein Zeichen der Unterwürfigkeit gemeint. Früher, da hatten die Könige ja so ein Zepter und das Zepter, das konnte man in zwei Richtungen benutzen. Der König konnte einmal das Zepter zu demjenigen ausstrecken, dem er quasi gnädig gesonnen war. Aber dieses Zepter küssten auch alle diejenigen, die sich anerkennend unter seine Macht stellten und ihm zu Diensten sein wollten. Und so müssen wir diesen Vers hier verstehen. Als ich diesen Psalm gelesen habe, da kam mir so in den Sinn, wie unterschiedlich eigentlich hier diese Stimmen um uns kämpfen. Wie unterschiedlich diese Stimmen sind, die um die Vormacht ringen. Hört ihr auf der einen Seite die Nationen, die bei Pilatus brüllen, kreuzige ihn, wie sie sich auflehnen mit allen Mitteln, wie sie toben. Und auf der anderen Seite ist Jesus da, der sagt, leise, folge mir nach. Mein Joch ist sanft, lernt von mir. Ich verstehe es nicht und könnte darüber weinen, warum die Welt so gegen Gott kämpft, der sich in Jesus so menschenfreundlich uns genaht hat. Die Menschen toben gegen den einen, der wirklich nach Psalm 1 gelebt hat. Die Stimme Gottes, sie ruft uns leise zum Stall, zum Kreuz, zum Grab und auch zur Umkehr. Und die Torheit der Nationen, sie schreit ihre Torheit laut zum Himmel hinaus. Und wenn die Lautstärke allein entscheidet, dann müssen sie wohl Recht bekommen. Wenn ihr euch umschaut, was geschrieben, gesendet, gesagt wird, dann müssen sie wohl Recht bekommen, denn sie sind laut. Aber Jesus beharrt gar nicht darauf, dass er Recht hat. Er braucht sich nicht zu rechtfertigen. Er ist ja kein Mensch, dass er sich rechtfertigen müsse. Er ist Gott. Und damit lösen wir ihn, ob uns das jetzt passt oder nicht, aus den üblichen Konventionen heraus und müssen uns eingestehen, dass Jesus Christus Sonderrechte hat. Warum kämpfen Menschen gegen Christus? Warum kämpfst du vielleicht auch gegen Christus? noch? Wegen deiner Umstände oder wegen deines Kontostands? Kämpfst du gegen Gott wegen deiner Gesundheit oder wegen deiner Freiheit, die du dir nehmen willst, Dinge zu tun oder auch zu lassen, wie du es für gut und richtig hältst? Wen erwarten wir, wenn wir an die Ankunft des Königs denken? Erwarten wir mit dem Gesalbten, dem König, dem Gottessohn, einen Feind, einen Unterdrücker? Dann müssten ja die Eigenschaften eigentlich auch die eines Feindes oder eines Unterdrückers sein. Schauen wir uns Christus wirklich nochmal genau an, ob er diese Eigenschaften so erfüllt. Oder erwarten wir einen anderen, zum Beispiel jemand, der die Eigenschaften des Messias hat. Unsere Aufgabe, nehmt das bitte auch mit nach Hause, ist es, dass wir den Christus so verkünden, wie er wirklich ist und nicht, wie die Menschen glauben, dass er ist. Da ist kein Christkind mit goldigem Haar und ein paar Flügeln und androgynem Aussehen, das alle Jahre wiederkommt. Das ist kein Baby, das ein Leben lang in der Krippe von Ochs und Esel gewärmt und auf die Fürsorge von Menschen angewiesen ist. Das ist auch kein religiöser Spinner oder Extremist oder Fanatiker, der einen sinnlosen Tod suchte. Warum warten wir nicht auf die Wiederkunft von dem einen, der genauso ist, wie er in der Bibel angekündigt ist, wie er sich dort darstellt, wie er dort beschrieben wird? Weil diesen Jesus, den muss man lieben, wenn man sich nicht mehr liebt als alles andere. Gib deinen eigenen Kampf auf und lass dich von der Liebe des Christus besiegen. Ihr Lieben, für was stehe ich heute Morgen hier? Bin ich jetzt Anwalt für diesen kommenden Christus, so wie man einen Diplomaten vorschickt, damit er erstmal alles regelt, bevor dann das Staatsoberhaupt kommt? Nein, sicher nicht. Ich stehe heute Morgen hier, weil uns allen klar sein darf, dass, und ich fasse jetzt nochmal zusammen, erstens Gottes Wort die Wahrheit ist. Nein, die Bibel enthält nicht Gottes Wort, sie ist Gottes Wort, seine Offenbarung an die Menschen. Und damit erhebt es an mich einen absoluten Anspruch. Der lässt sich in einer toleranten Welt echt nur schwer vermarkten. Doch der Glaube an Gott wird nicht verkauft. Er wird jedem von uns angeboten. Er steht dir und mir frei, das zu glauben, was du denkst. Und die Konsequenzen musst du auch kennen und gegebenenfalls damit leben, falls du dich getäuscht hast. Vielleicht in Ewigkeit. Erstens, Gottes Wort ist die Wahrheit. Zweitens, von allen Zeiten an wurde dieser absolute Anspruch Gottes an uns Menschen bekämpft. Satan ist der große Urheber und Verdreher der Wahrheit. Wie viele Menschen sind schon auf ihn hereingefallen? Wir wollen auf Gottes Kraft vertrauen. Andere Menschen vor diesem Weg warnen und dabei die Liebe Christi bei unserem Reden und Tun das Maß aller Dinge sein lassen, ohne aber auch an der Wahrheit etwas wegzunehmen. Drittens, Gott thront im Himmel und wird von dort die Welt richten nach jedermanns Taten. Sein Sohn wird dieses Gericht mit Macht sprechen. Was er beim ersten Kommen in Demut ertragen hat, wird er beim zweiten Mal in Herrlichkeit ins Licht Gottes stellen. Und die Gnade, die Rettung für alle verheißt, wird uns unendlich groß vorkommen. Genauso aber auch die Gerechtigkeit für alle, die sich von Gott bewusst abwendeten. Jesus Christus, der bekämpfte Messias, wird als Gott letztlich triumphieren. Und viertens, nehmen wir alle das Wort Gottes ernst und die Warnung vor einer falschen Entscheidung an. Wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen nicht geht, auf dem Weg der Sünder noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Auf welcher Seite stehst du bei seiner Ankunft? Der Psalm sagt, glückselig alle, die Zuflucht zu ihm nehmen. Tja, das Buch der Psalmen, das ist die Einleitung in die Psalmen. Ich mache jetzt nicht weiter, aber zu gegebener Zeit. Das liegt jetzt weit aufgeschlagen vor uns und David hat uns das im Prinzip aufgeschrieben, wo er gesagt hat, der hat ja den Psalter zusammengestellt oder vieles davon, ja, und hat gesagt, das ist jetzt die Einleitung. Und doch sind es Gottes Worte. Und deswegen lasst uns beim nächsten Mal dann sehen, welche Herausforderungen im Leben des Gläubigen folgen, wenn Gottes Wort in unserem Leben den ersten Platz bekommt. Das ist dann Psalm 3. Amen. Ich lade euch ein, dass ihr aufsteht und dass wir noch gemeinsam beten. Ich mache dann den Abschluss. Amen. Herr Jesus, danke, dass wir dich so kennenlernen durften, dass wir nicht auf einen Unbekannten warten, sondern dass wir auf dich warten als den Retter für alle die, die vorher zum Kreuz gekommen sind. Und Herr, wir haben keine Lust darauf, im Gericht stehen zu müssen, weder hier in dieser Welt noch am Ende der Zeit. Und umso mehr ist es ja ein Wunder für uns, dass du uns dieses Gnadenangebot machst, dass du uns schon heute ja, freisprichst und aus dem Gericht nimmst, so wie es im Johannes 3 steht, dass du uns in deine Gemeinschaft schon geholt hast, als wir noch Sünder waren. Herr, ich bitte dich, dass uns allen die Tragweite dieser Entscheidung bewusst wird und dass wir auch den Nächsten sehen, der das vielleicht noch nicht erkannt hat. Hilf uns, dass wir deine Liebe auch in unserem Leben zur Entfaltung bringen können, dass wir selber sehen, was auch bei uns einfach noch durch dich ersetzt werden darf, durch deine Wesenszüge. Und hilf uns, dass wir in dieser Adventszeit wirklich ja, mit Freude sagen können, ja, komm, Herr Jesus. Amen.